Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 23. August auf Rabe. Heute mit folgenden Themen: Wohnraum für weitere 17.000 Menschen und eine praktisch autofreie Innenstadt. Bern präsentiert das Stadtentwicklungskonzept bis 2030. Auf die Zangengeburt folgt nun die Bewährungsprobe. In Genf diskutieren die UNO-Staaten die Umsetzung des ersten völkerrechtlich verbindlichen Waffenhandelsvertrags. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Lydia Huckebrink.
Das Attentat von Gaziantep, das sich am Samstag in der südtürkischen Stadt ereignete, ist nicht auf die Terrororganisation Islamischer Staat zurückzuführen. Das erklärte die Regierung von Ankara und nimmt damit ihren ursprünglichen Verdacht zurück. Man wisse nicht, wer hinter dem Selbstmordattentat stehe. Ein Attentäter hatte auf einer kurdischen Hochzeit mindestens 54 Menschen mit in den Tod gerissen. Die türkische Regierung beschoss gestern die türkisch-syrische Grenzregion im Kampf gegen den IS. Dabei ging sie nicht nur gegen Stellungen der islamischen Terrororganisation vor, sondern auch gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten. Das kurdische Verteidigungsbündnis gilt als wichtiger Partner im Kampf gegen den IS und wird vom US-Militär unterstützt. Ankara stuft das Bündnis jedoch als kurdische Terrororganisation ein. In Bangladesch ist heute Morgen ein Tank mit Düngemittel explodiert. Mindestens 200 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Die Explosion ereignete sich in einer Düngemittelfabrik in der Großstadt Chittagong. 500 Tonnen Ammoniak seien aus einem Gasleck entwichen. Ein Anschluss der Schweiz an ein Freihandelsabkommen wie TTIP, welches zwischen der USA und der EU verhandelt wird, würde stark geschützte Wirtschaftsbereiche wie etwa die Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellen. Dies zeigt eine von Nestle, Economie Suisse und Migros gesponserte Studie über die Auswirkungen einer breiten Marktöffnung auf die schweizerischen Primärsektor. Die Existenz der Landwirte soll durch TTIP aber nicht gefährdet sein, so das Ergebnis der Studie. Die Stadt Bern zieht am Ende der Legislaturperiode positive Bilanz. Die Einwohnerzahlen seien gestiegen, die Finanzen entwickelten sich positiver als erwartet. Die Einzonung des Viererfeldes bezeichnet die Stadt als Meilenstein der letzten 4 Jahre. Einige Projekte allerdings werden doch erst in den nächsten Jahren realisiert werden können. Hierzu gehört die geplante 50 Meter Schwimmhalle sowie Treffpunkte für Jugendliche. Mehr zu den Plänen der Stadt gibt es gleich in dieser Sendung. Und nun zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt es den ganzen Tag wolkenloses Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Der Sommer scheint sich gebührend verabschieden zu wollen diesen August. Auch den ganzen Rest der Woche verspricht es viel Sonnenschein und Temperaturen bei bis zu 31 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Dynamisch wachsen, grün und bestens vernetzt sein sowie die Plätze und Quartierzentren aufwerten. Das sind die Schlagworte des Stadtentwicklungskonzepts Bern 16, kurz STEC 2016. Gestern präsentierten Stadtpräsident Alexander Cseppert und Verkehrsdirektorin Ursula Wies ihre Stadtplanungsvisionen für die nächsten 15 Jahre. Es soll Wohnraum für zusätzlich 17.000 Menschen entstehen und es soll Raum für zusätzlich 15.000 Arbeitsplätze geben. Sowohl der öffentliche Verkehr als auch der Langsamverkehr sollen gestärkt werden. Bei letzterem stehen vor allem die Velofahrenden im Vordergrund. Wie wir schon vor der Sommerferien im Info berichtet haben, will die Stadt Bern die Anzahl der Velofahrenden verdoppeln. Der private Autoverkehr soll möglichst aus der Innenstadt verbannt werden. Zu 90% werde die Stadt Bern im Jahr 2030 gleich aussehen wie heute, sagt Stadtplaner Marc Wern gestern gegenüber Inforedaktor Michael Spahr. Bei Erneuerung steht Verdichtung im Innern im Vordergrund, gegen außen will die Stadt nur wenig wachsen. Marc Wern führt aus.
Also es ist klar, wenn wir haushälterisch umgehen wollen mit dem Boden und die Landschaft schützen wollen, nicht nur den Wald, sondern auch das Kulturland, dann müssen wir zwingend ganz massiv nach innen verdichten. Also wir müssen mehr Personen auf weniger Fläche unterbringen. Und das heißt Siedlungsverdichtung nach innen. Bern hat diese Hausaufgabe in den letzten 20 Jahren sehr gut erfüllt und nur nach innen entwickelt. Das heißt für uns, dass wir schon jetzt an die Grenzen stoßen und möglicherweise in einigen Jahren an einigen Stellen in einem sehr angemessenen und kleinen Umfang auch Entwicklung nach außen, also am Siedlungsrand eine Entwicklung planen müssen.
Es gibt Pläne für den Westen von Bern, also dass zum Beispiel Bümpliz und Niederbortigen quasi zusammenwachsen. Brünnen Süd ist ein Stichwort. Auf der anderen Seite grenzt die Stadt ja dann meistens an andere Gemeinden. Wie will man das bewerkstelligen? Weil die Stadt alleine kann dann wahrscheinlich nicht bestimmen.
Absolut richtig. Vor allem im Osten von Bern, Ostermundigen, Muri-Gümligen und Bern, wenn wir diese Rückseite anschauen und das neu als Vorderseite denken, dann geht das nur zusammen. Und es ist klar, da müssen die Gemeinden gemeinsam vorgehen, einen gemeinsamen Weg entwickeln, auf der politischen und auf der fachlichen Ebene. Das ist unbestritten.
Sind da Gespräche am Laufen im Moment?
Also wir haben unsere Nachbargemeinden informiert, sie auch beteiligt in diesem Entwicklungsprozess. Also sie kennen dieses Steck ganz genau und sind informiert und auch interessiert daran, gemeinsam vorzugehen. Wir haben bereits erste Schurfix, also erste so Sitzungen, die wir gemeinsam abhalten, organisiert und gehen an die Arbeit.
Vor gut 10 Jahren hat man auch beim Stadtplanungsamt darüber gesprochen, wieder über Hochhäuser zu sprechen. Hochhäuser kommen nicht per se zur Sprache als ein Weg zur Verdichtung. Sind neue Hochhäuser in der Stadt Bern ganz weg vom Plan?
Überhaupt nicht. Wir haben ja ein städtisches Hochhauskonzept, das uns genau zeigt, wo haben wir Potenzialräume, also Möglichkeitsräume für Hochhäuser. Hochhäuser gestatten vor allem bei Arbeitsplätzen eine ganz dichte Welt zu generieren. Wir kennen das von Manhattan und Singapur und so. Aber wenn wir eine hohe Wohnqualität wollen, also Hochhäuser fürs Wohnen, dann braucht es wegen der Verschattung, wegen dem Lärm, wegen der Intimität, braucht es größere Abstände. Also man kann mit Hochhäusern gar nicht so dicht bauen, wie man immer denkt. Und wir setzen die Hochhäuser da ein, wo sie aus städtebaulichen Gründen, also um ein Zeichen zu setzen oder eine spezielle Wohnform mit Weitblick auf das Alpenpanorama zu bauen, da setzen wir Hochhäuser ein. Aber das ist eigentlich nicht die Lösung, um die Verdichtung, die Innenverdichtung der Stadt flächendeckend umzusetzen.
Ein Teil dieses Steck 2016 ist der Verkehr. Die Stadt will auf eine grüne Stadt setzen, klimaverträgliche Stadt. Es soll viel, viel mehr Velofahrende geben. Es soll viel, viel weniger motorisierter Individualverkehr geben. Es wird auch davon gesprochen im Konzept, dass die Innenstadt außer für den Wirtschaftsverkehr ganz vom motorisierten Verkehr befreit wird. Inwiefern denkt man da auch über neue futuristische Zukunftsmodelle nach, dass zum Beispiel die Menschen durch die elektronischen Vernetzungsmöglichkeiten gar nicht mehr unbedingt an andere Arbeitsplätze reisen müssen, dass es neue Entwicklungen gibt bei den Autos, selbstfahrende Autos, die quasi fast schon wie öffentlicher Verkehr funktionieren können. Inwiefern hat das auch eine Rolle gespielt bei diesem Konzept?
Also das spielt immer eine Rolle. Es ist nur schwierige Entwicklungen, wie zum Beispiel die E-Bike oder elektrobetriebene Fahrzeuge, diese Märkte vorauszudenken, ist schwierig für uns. Der Raum ist gegeben, der Stadtraum, das ist langfristig gegeben, Plätze, Straßen, Parke. Ich glaube, wir machen uns bereit, vor allem platzsparend zu arbeiten im Verkehr. Also ein Auto, das 24 Stunden auf einem öffentlichen Parkplatz steht, nimmt einfach Platz weg. Und wir möchten die Verkehrsflächen nutzen, um sich bewegen zu können, platzsparend, effizient, auch schnell. Darum wollen wir die Stadt der kurzen Wege. Wir wollen schnell uns zu Fuß mit dem Velo, mit dem ÖV bewegen können, damit man rasch ans Ziel kommt. Das heißt nicht, dass wir die Autos ausschließen, aber dass wir uns überlegen, wie wir den Verkehrsraum aufteilen. Das wird Diskussionen geben. Das ist schlussendlich auch eine politische Frage, wie man den Raum zur Verfügung stellen wird. Aber wir machen uns sicher Gedanken zu diesen technischen Errungenschaften und Entwicklungen. Aber ich denke, wir sind da sehr offen für Entwicklung und hoffen darauf, dass sich auch einiges bewegt und auch verbessert.
Die Quartiere sollen mehr gefördert werden. Es entstehen in der Stadt Bern im Moment auch neue Quartiere. Es wird ein Vierer- und Mittelfeld kommen. Warmbächli, das alte Kerchverbrennungsanlageareal, wird neu überbaut. Dort entsteht ein neues Quartier. Was sind dort Neuerungen im Vergleich zu dem, was heute schon da ist?
Also wir haben die Stadt ganz genau analysiert und angeschaut. Wir zeigen auch auf, wo wir, ich sage mal, massive Veränderungen, spürbare Veränderungen sehen. Das sind einige Gebiete, wir sagen den sogenannten Chantier, auf Französisch Baustellen, wo wir in größeren Gebieten uns vorstellen, dass sich die Stadt verändert. Das heißt, wir werden mit der Bevölkerung, mit allen Interessengruppierungen zusammen auch Prozesse, Diskussionen durchführen, wo wir herausfinden, was ist die geeignete Stadt, die wir da entwickeln wollen. Aber es gibt auch in den übrigen Quartieren, in den meisten Quartieren gibt es Potenziale, die wir sehen, und das wird es vor allem darum gehen, mit den Eigentümerschaften Lösungen zu finden, um Gebäude zu erneuern oder eben Areale dichter bebauen zu können. Das ist Knochenarbeit, das kennen wir, aber ich glaube, Bern hat Potenziale und die zeigen wir jetzt in diesem Steck auch auf.
Sagt Stadtplaner Marc Werren. Bis Ende Oktober kann die Bevölkerung am Steck 2016 mitwirken. Alle Infos dazu gibt es unter www.bern.ch/steck2016.
Rabe Info.
Es war eine Zangengeburt sondergleichen, der UNO-Waffenhandelsvertrag ATT. Nach jahrelangen zähen Verhandlungen ist er Ende 2014 endlich in Kraft getreten. Der UNO-Waffenhandelsvertrag ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument zur Kontrolle des internationalen Waffenhandels. Wie aber soll dieser Vertrag nun konkret umgesetzt werden? Darüber diskutieren die UNO-Staaten diese Woche in Genf. Auf die Zangengeburt folgt nun also die Bewährungsprobe. Wilma Rahl berichtet.
Dass der internationale Waffenhandelsvertrag Ende 2014 überhaupt zustande kam, kommt einem Wunder gleich, nach den äußerst schwierigen Verhandlungen und jahrelangen Verzögerungen. Erstmals überhaupt wurde damit eine Grundlage geschaffen, um den Handel mit konventionellen Waffen weltweit besser zu kontrollieren. Ein wichtiger Meilenstein, meint Amanda Gavilane, Sekretärin in der Romandie für die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA.
C'est important au niveau international que les autorités des différents pays prennent conscience que
es ist sehr wichtig, dass sich die Regierungen bewusst werden, dass der allergrößte Teil des internationalen Waffenhandels illegal ist. Die waffenexportierenden Länder haben viel zu wenig Möglichkeiten zu kontrollieren, in welche Hände ihre Waffen geraten. Größtenteils werden die Waffen dazu gebraucht, unschuldige Zivilpersonen zu töten und landen in den Händen von mafiösen oder terroristischen Organisationen. Es ist wichtig, dass die UNO sich dem Problem nun endlich annimmt.
Hundertdreißig UNO-Staaten haben den Vertrag unterzeichnet. 85 Staaten, darunter auch die Schweiz, haben ihn schon ratifiziert, das heißt die nationale Gesetzgebung entsprechend angepasst. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waffen besser zu kontrollieren. Verboten ist laut Vertrag zum Beispiel die Ausfuhr von Waffen dann, wenn es Hinweise gibt auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Doch was bringt ein internationales Abkommen, wenn die wichtigsten Staaten außen vor bleiben? Laut dem renommierten Friedensforschungsinstitut SIPRI in Schweden gehören die USA, China und Russland zu den größten waffenexportierenden Ländern weltweit. Die USA haben das Abkommen zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. China und Russland haben es weder unterzeichnet noch ratifiziert. Dazu meint Amanda Gavilane von der XOA.
Dieses Problem besteht bei allen internationalen Abkommen, sei es das Klimaabkommen oder das Abkommen zur Kontrolle des internationalen Waffenhandels. Wenn die USA als größte waffenexportierende Nation das Abkommen zwar unterzeichnen, aber nicht ratifizieren, leidet die Glaubwürdigkeit des Abkommens. Das Gleiche gilt für China und Russland. Beides sind stark militarisierte Länder, die ihre globalen Hegemonieansprüche politisch und ökonomisch sehr stark auf den Waffenhandel stützen. Was wir hoffen können, ist, dass die internationale Gemeinschaft es schafft, auch die wichtigsten Player davon zu überzeugen, das Abkommen zu unterzeichnen und zu ratifizieren.
Les États-Unis finissent par ratifier et que pour que la Chine et la Russie signent et ratifient le traité dans les meilleurs délais possibles.
Die waffenexportierenden Länder tun sich schwer damit, den Verkauf von Waffen einzuschränken und zu kontrollieren. Das zeigt schon das Beispiel Schweiz. An vorderster Front hat sich die offizielle Schweiz für das UNO-Abkommen eingesetzt. Gleichzeitig hat die Landesregierung vor kurzem höchst umstrittene Waffenausfuhren nach Saudi-Arabien und andere Golfstaaten bewilligt, obwohl die Gefahr besteht, dass diese Waffen auch im Jemenkrieg zum Einsatz kommen.
Oui, effectivement, la Suisse est l'exemple typique de ce microcosme du lobby des armes.
Tatsächlich zeigt das Beispiel Schweiz den starken Einfluss der Waffenlobby. Auf der einen Seite sind da die Bundesbehörden mit ihren vielen wichtigen politischen Vorstößen, die zur Unterzeichnung von solchen Abkommen führen. Auf der anderen Seite sind da die nationalen Gesetze und Vorschriften, die möglichst milde ausgelegt werden, um der Waffenindustrie gute Bedingungen zu garantieren und mit Saudi-Arabien und anderen kriegsführenden Ländern Handel zu treiben.
Avec l'Arabie Saoudite et avec des pays du Moyen et du Proche-Orient.
Trotzdem ist Amanda Gavilane von der XOA vorsichtig optimistisch, was die aktuellen Verhandlungen der UNO-Staaten in Genf betrifft.
Les pourparlers sont déjà en bonne voie pour que le texte soit un texte très inclusif qui permette.
Grundsätzlich sind die Verhandlungen auf gutem Weg. Die Fürsprechenden haben den Text so zu gestalten versucht, dass er sehr inklusiv wirkt und weitreichende Überlegungen zulässt, wie der internationale Waffenhandel besser kontrolliert werden kann. Aber ja, was es unbedingt braucht, ist eine starke Botschaft der größten waffenexportierenden Länder von den USA, Russland und China. Da braucht es Druck seitens der internationalen Gemeinschaft. Amanda Gavilane ist Sekretärin in der Romandie für die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, 23. August auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Lydia Huckebrink, Wilma Rall und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss und wünscht euch einen schönen Rest vom Tag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.